Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Johannes Holzleitner und für alle, die Johannes Holzleitner nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Johannes Holzleitner ist tätig für die Spargruppe, genauer gesagt ist er Geschäftsführer der Interspar GmbH und in der Spargruppe für den Bereich E-Commerce verantwortlich. Und deshalb passt er einfach wunderbar in diese digitale Welt hinein, in Think Digital Now. Kurz noch einmal zur Spargruppe in Österreich. Spar wurde 1954 gegründet und hat sich seither extrem erfolgreich entwickelt und ist seit 2020 Marktführer in Österreich. Das Unternehmen ist auch heute noch im Besitz der Gründerfamilien, ist also, obwohl mittlerweile in 7 Ländern tätig, nach wie vor ein Familienunternehmen. Die Spar Österreich Gruppe betreibt unter anderem auch die Sportmarke Hervis in Österreich sowie 30 Shoppingcenter im In- und im Ausland. In Österreich kennt im Grunde genommen jedes Kind Spar, Eurospar oder Interspar. Und heute zu Gast ist Johannes Holzleitner, der eben, wie gesagt, zuständig ist für die E-Commerce-Aktivitäten der gesamten Gruppe. Herzlich willkommen, Johannes.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
Ich freue mich auch sehr drauf. Johannes, wenn man das auf einer Skala beurteilen will, von 0 bis 10 und 10 ist das Beste, wie digital, wie fit in dieser digitalen Welt ist Spar?
Na, ich würde mal sagen, es hängt davon ab, in welchem Bereich wir uns bewegen. Digitalisierung können wir auf alle Fälle in 2 Gruppen unterteilen. Einmal die Digitalisierung, die die Menschen nicht sehen, die unsere Kunden nicht mitbekommen. Ich denke, da sind wir sehr weit auf einer Skala bis 10, würde ich sagen, bei 8 oder 9. Bei der Digitalisierung hinsichtlich dem E-Commerce, würde ich sagen, sind wir auf der Stufe 7.
Ich war wahrscheinlich oder vielleicht auch einer der ersten Kunden bei der Weinwelt von Spar, weil ich selber gerne Wein trinke auch und das immer schon angenehm war, einfach den Wein nach Hause zu bestellen, auch wenn ich nicht gerade in die Südsteiermark gefahren bin und ihn selbst gekauft habe. Da warte mit der Weinwelt schon ein ziemlicher Vorreiter in Österreich und für mein persönliches Befinden habt ihr da nochmal ein bisschen nachgelassen, was das Thema E-Commerce betrifft. Sehe ich das so richtig?
Ich würde das ganz im Gegenteil so sehen. Wir haben da gar nicht nachgelassen, sondern wir haben seit diesem Zeitpunkt erst so richtig Gas gegeben. Vor 20 Jahren hat eigentlich niemand an E-Commerce gedacht. Den Begriff, glaube ich, vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben. Da haben wir einen Online-Shop gehabt. Und wir haben uns da auf den Weg gemacht, eine Weinwelt zu zaubern mit über 1000 Weinen an und dazu mal. Das war ein Sortiment, das überwältigend war. Und das konnten wir im Jahr 2000 über die Weinwelt, über einen Online-Kanal eben entsprechend vermarkten. Die Weinwelt haben wir in weiterer Folge perfektioniert und immer weiter ausgerollt und Schritt für Schritt erweitert, mittlerweile auch um Schaumweine, Spirituosen, da vor allem um Rum und um Whisky. Ja, und 2000, das haben Sie richtig, oder hast du richtig festgestellt, war ein Jahr der Pionierarbeit und seitdem haben wir uns auch im Online-Handel weiterentwickelt. Wir haben gesehen, dass dieses Geschäft über Paketversand 2004 eine Erweiterung erfahren hat über die sogenannte Digi-Welt damals, wo wir Elektronikteile verkauft haben. Und das haben wir dann 2010 weiterentwickelt in den Interspar Online-Shop für Haushalt und Freizeit. Und all diese beiden Aktivitäten haben wir natürlich auch sehr stark mit unserem stationären Geschäft verbunden. Für uns ist die wichtigste und die Kernaufgabe, dass wir ein stationärer Händler sind und vor Ort für unsere Kunden da sind. Also haben wir bereits 2000 und dann auch in den Folgejahren 2004, 2010 mit unseren Online-Shops schon digital, nämlich Omnichannel gedacht. Die Verbindung zwischen Markt und Online war uns immer das höchste Anliegen. Alles, was wir im Markt hatten, wollten wir digital haben und diese Verbindung auch Bestellungen im Markt abholen zu können. Die Verbindung dieser beiden Kanäle, online und offline, war für uns ein zentrales Anliegen.
Ihr seid seit 2020 Marktführer in Österreich, die Spargruppe jetzt. Mit der Weinwelt nur für sich betrachtet, seid ihr da auch Marktführer in Österreich oder gibt es da jemanden, der jetzt da als Unternehmer noch stärker ist als ihr?
Also erstens kann ich die Frage aus 2 Punkten nicht vollständig beantworten. Erstens kenne ich die Umsätze unserer Mitbewerber nicht und zweitens geben wir keine Umsätze im Detail von unseren Online-Shops bekannt. Aber ich denke schon, dass wir eine ganz bedeutende Rolle im Weinhandel in Österreich haben.
Ich bin Herausgeber eines Magazins, auch in der Steiermark, wo wir immer wieder Weinverkostungen drinnen haben. Und da sagen mir die Weinhändler, der Weinhandel und beziehungsweise die Bestellungen im Onlineshop bei den Weinhändlern draußen hat enorm zugenommen in der Corona-Zeit. Ich nehme mal an, das spiegelt sich aber auch in der Weinwelt so wieder, oder?
Ja, absolut. Der Lockdown war natürlich, oder Corona und die Lockdowns letztes Jahr war natürlich ein Mega-Booster, nicht nur für das E-Commerce-Geschäft grundsätzlich, sondern vor allem auch für die Weinwelt. Man darf nicht vergessen, es waren ja neben der Gastronomie auch sehr viele andere Geschäfte geschlossen, sodass es nicht so einfach war, zum guten Wein zu kommen. Und die Menschen waren zu Hause und wollten sich auch etwas gönnen. Und mit unserer Weinwelt, mit dem sehr speziellen Sortiment, wo wir sehr stolz sind, die besten Winzer in Österreich für uns gewinnen zu können, konnten wir natürlich neben unseren normalen Umsätzen und Umsatzzuwachs auch gewisse Gastro-Umsätze auffangen. Und das hat die Weinwelt massiv angetrieben. Sehr erstaunlich war für uns, dass wir über dieses Plus, ich glaube, das kann man an dieser Stelle schon sagen, dass wir 2020 ein Plus von über 60% in der Weinwelt hatten, dass wir dieses Plus auch heuer wieder deutlich toppen können. Wir dachten uns, diese 60% Plus nach 20 Jahren sind ein außerordentliches Ereignis, Corona- und Pandemie bedingt, und waren dann doch sehr erstaunt, dass es in diesem Jahr noch mal mit voller Kraft weiterläuft.
Das heißt, da sind wir natürlich sehr froh. Ihr seid auf dem gleichen Level unterwegs oder konntet 2021 jetzt noch einmal ein bisschen toppen?
Ja, wir konnten 2021 deutlich toppen. Hängt vor allem daran, dass wir eben, wie gesagt, letztes Jahr so ein massives Umsatzwachstum hatten und hier, das gehört zum Online-Geschäft auch dazu, an infrastrukturelle Grenzen gelangt sind. Das heißt, wir waren gar nicht mehr in der Lage, die massiven Bestellungen operativ abzuwickeln. Darum haben wir im März die Entscheidung getroffen, blitzartig ein neues Lager zu bauen und sind seit September in einem 8.500 Quadratmeter großen, voll digitalisierten Lager. Da sind wir umgezogen, haben unsere Lagerfläche verdreifacht und die Kapazität in der Bestellung verachtfacht, sodass wir jetzt einmal vollen Hubraum haben, auch in der Weinwelt und in weiteren Sortimenten, die man über Paketdienst versenden kann, Vollgas geben kann. 2021 ist sozusagen eine Niveauverschiebung mit unserem neuen Lager in Losdorf.
Ist es jetzt aus deiner Sicht bei den Leuten angekommen, dass es einfach bequem ist, vielleicht den Wein online zu bestellen? Weil wenn ich beim Interspar bin, habe ich da natürlich auch eine sehr große Auswahl an Weinen, klarerweise. Aber die muss ich halt immer nach Hause tragen. Ist es bei den Leuten angekommen, dass es jetzt einmal wirklich bequem ist, das zu bestellen? Sind dort vielleicht die Umsätze ein bisschen retour gegangen?
Ich glaube, es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, online können wir natürlich eine viel größere Auswahl zur Verfügung stellen als in jedem einzelnen Markt. Es gibt Märkte, die haben eine riesengroße Wein- und Spiritosen- und Schaumweinabteilung, aber online kann man dann natürlich noch viele Spezialitäten und Raritäten zusätzlich anbieten. Also das Angebot online ist relativ einfach größer zu gestalten als in einem einzelnen Markt. Und ja, natürlich ist es so, wenn wir einen Weinliebhaber bei uns haben, der möchte auch viel Wein einkaufen, dann ist der Transport nach Hause auch sehr anstrengend. Und das nimmt natürlich die Weinwelt.at in der Zustellung der Weinpakete ab. Was für uns aber sehr wichtig ist, ist auch da die Marktbestellung. Man kann ja in jedem einzelnen Markt gehen, sich die Weine mit einem Weinberater in unserer Weinabteilung bestellen und nach Hause liefern lassen. Oder auch umgekehrt, ich kann online bestellen und weil ich nicht ganz sicher bin, wann meine wertvolle Fracht nach Hause kommt und vor verschlossenen Türen liegen bleibt, kann ich mich entscheiden, den Wein im Rahmen eines Pickup-Services in all unseren Interspar-Märkten abzuholen. Das heißt, ich muss gar nicht mehr durch die Kasse, sondern kann an der Rezeption meine Pakete abholen. Also so versuchen wir, die Verschränkung zwischen Online und Offline bestmöglich sicherzustellen.
Gehen wir jetzt einmal zurück ein bisschen zu Spar und zu Interspar. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es denn einen Online-Shop bei Interspar, allerdings nicht bei Spar. Habe ich das so richtig erkannt und warum ist das so?
Ja, das ist richtig. Es gibt ja auch nur ein Internet. In Österreich haben wir mehrere Städte und Dörfer und Gemeinden. Und es ist gut, wenn jeder Markt seinen Sparmarkt oder Intersparmarkt hat oder jede Gemeinde. Aber das Internet ist ja nur ein Ort, eben ein virtueller Ort. Und es wäre nicht strategisch sinnvoll, hier zig verschiedene Online-Shops mit dem gleichen Inhalt zu betreiben. Was sicherlich der Fall ist, dass es eben standortspezifisch, so wie wir es auch in Wien und in Salzburg betreiben, die entsprechenden Sortimente auf die einzelnen Standorte in den beiden Online-Shops abgestimmt sind. Das heißt, je nach Postleitzahlgebiet sind andere Sortimente in diesen Online-Shops zur Verfügung.
Du hast jetzt gerade erwähnt, Wien und Salzburg mit den Sortiments. Wie ist das jetzt eigentlich? Kann ich überall eigentlich viel einkaufen oder bin ich am Land eher beschränkt? Ist das eher etwas für größere Städte? Wie sieht es im Moment aus?
Ich würde da nochmal gerne unterscheiden zwischen dem Sortiment, das per Paket versendet werden kann. Hier ergeben sich durch das neue Lager in Losdorf ganz neue Möglichkeiten und hier können wir innerhalb von durchwegs weniger als 24 Stunden sicherstellen, dass ein Paket, das ich mir bestelle, auch zu mir aufs Land kommt. Der zweite Punkt, der klassische oder der Online-E-Commerce-Lebensmittelhandel in allen Temperaturzonen, Tiefkühlung, Kühlung und ungekühlte Sortimente, hängt natürlich vor allem ganz stark an der letzten Meile. Die letzte Meile verursacht für alle Marktteilnehmer sehr hohe Kosten und das ist natürlich am Land oder in ländlichen Gebieten viel schwieriger und kostspieliger zu bewerkstelligen als wie in einem Ballungsraum in Wien zum Beispiel.
Ist der Bedarf am Land da auch oder ist es eher nur in der Stadt jetzt so? Würden die Leute am Land auch gerne bestellen, aber nachdem das jetzt vielleicht logistisch oder noch nicht so angeboten wird von den verschiedensten Teilnehmern, können die das gar nicht und in der Stadt wird es geliefert. Wie ist eigentlich da das Bedürfnis? Gibt es da Umfragen dazu? Gibt es da irgendwelche Marktbeobachtungen?
Ich würde vergleichen mit unserem stationären Handel. Auch da sehen wir immer wieder oder wird behauptet, es gäbe städtische Sortimente und ländliche Sortimente. Unsere Erfahrung ist, dass man im Land genau so gerne städtische Sortimente einkauft wie in der Stadt. Nehmen wir das Beispiel Sushi. Ich kann sagen, dass die Standorte, die ländlich sind, mehr Sushi verkaufen wie jene Standorte, die städtisch sind. Das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen ein Widerspruch, scheint mir aber ganz logisch zu sein, wieso soll ein Bewohner im Speckgürtel oder eben am Land nicht auch von den Trends profitieren, von den Lebensmitteltrends profitieren und diese auch nachfragen wie ein Städter. Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied. Also insofern, ja, ich denke schon, dass auch ein Bewohner in einem sehr ländlichen Gebiet das Bedürfnis hat nach einer Lebensmittelzustellung in allen drei Temperaturzonen. Leider Gottes ist es bis dato nicht möglich, in Nichtballungsräumen kosteneffizient zuzustellen.
Ist es da etwas, worauf ihr ausschließlich auf, ich sage einmal, Logistikpartner zurückgreift oder ihr da mitunter auch mit selbstständigen Kaufleuten und dergleichen vielleicht auch irgendwie dran denkt, ein eigenes Netz oder so etwas zu machen?
Ja, sowohl als auch. Wir sind ja noch in einer Entwicklungsphase oder in einer Aufbauphase. Alle Marktteilnehmer sammeln aktuell Erfahrungen und ich sage mal, es ist alles möglich, vom Fahrradbotendienst bis zum Klein-LKW in Eigenregie oder mit Partnern. Ich denke, das wird sich rauskristallisieren und kann auch von Standort zu Standort unterschiedlich sein, mit welchen Partnern man das macht. Ich finde, das beste Beispiel sind einmal auf alle Fälle die kleinen Supermärkte oder lokalen Einzelhändler, die auch von Selbstständigen geführt werden. Es ist doch nichts Neues, dass jemand bei seinem Einzelhändler im Zillertal anruft und ihn fragt, könntest du mir bitte die 5, 6 Artikel nach Hause bringen, weil ich bin nicht mehr mobil. Und der Einzelhändler als Marktleiter tut das dann auch. Das gibt es schon seit 100 Jahren oder zumindest bei der Spar seit über 65 Jahren, dass wir dieses Kundenservice mitunter auch über unsere Einzelhändler pflegen. Es ist allerdings noch nicht systemisch online integriert. Und warum? Weil lediglich 2% des gesamten Lebensmittelhandels online stattfindet. Das ist noch eine sehr, sehr kleine Zahl, allerdings mit Wachstum versehen.
Wie sind da eure Prognosen, wenn es jetzt 2% ist? Wie wird es 2025 oder 2030 dann mitunter sein? Gibst du irgendwie welche Prognosen?
Prognosen, die Zukunft betreffen, sind sehr schwierig, um das mit einem Lächeln zu sagen. Wir konzentrieren uns mal darauf, die nächsten 1-2 Jahre im Blick zu haben, weil die Dynamik sehr hoch ist. Und dort kann man durchwegs mit deutlichen Steigerungsraten rechnen, wie wir es in den letzten Jahren hatten.
Du hast vorhin erwähnt, also im Moment ist es so, werden die Pakete geliefert binnen 24 Stunden. Same-Day-Delivery ist noch kein großes Thema oder gibt es das in den großen Ballungszentren?
Also ich möchte auch nochmal unterscheiden, das, was mit dem Paket versendet wird, wenn man da am Vormittag oder bis 11 Uhr bestellt, dann könnte uns die Post garantieren, dass es am nächsten Tag zugestellt ist. Das ist sozusagen der österreichweite Distanzhandel, der von einer zentralen Stelle weggeht. Der Lebensmittelhandel in allen drei Temperaturzonen ist ein dezentraler Onlinehandel, der immer vom jeweiligen Standort weggeht. Und dort gibt es natürlich auch Same-Day-Delivery. Das hatten wir zu Beginn und werden wir jetzt in den nächsten Monaten ziemlich sicher wieder einführen. Und ansonsten hängt es an den Kapazitäten, die der Fuhrpark hergibt. Je weniger Bestellungen da sind, desto früher sind die Zeitfenster frei. Und wenn natürlich wie jetzt die Zeitfenster oder der Bedarf im Lockdown sehr hoch ist, dann kann die Lieferung oder das zur Verfügung stehende Zeitfenster auch 3 bis 4 Tage alt sein.
Ist Österreich im Grunde genommen groß genug, um so etwas auch effizient und gewinnbringend im Grunde genommen zu betreiben? Brauchen Städte eine gewisse Größe, um so etwas effizient betreiben zu können? Weil wenn man so ein bisschen nach Deutschland schaut, was dort aufgekommen ist, nicht mit Mitbewerbern, die ja kleine Lager irgendwo haben, nicht ums Hauseck mit den Gorillas und so per Fahrer zustellen binnen einer Stunde. Wird es jetzt so etwas in Österreich in großen Städten geben? Gibt es ja, glaube ich, zum Teil schon, soll ja auch mehr kommen. Aber wie groß muss eine Stadt sein, damit ihr sagen könnt, okay, das ist interessant, da wollen wir uns das einmal näher ansehen?
Ich glaube, das liegt nicht an der Größe des Landes, sondern maßgeblich an der Dichte des Ballungsraumes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein dezentraler Online-Lebensmittelhandel in 3 Temperaturzonen, ob ein Ballungsraum von 100.000 Einwohnern möglich ist. Was wir derzeit sehen, ist ja, dass wir mit sozusagen Personal-Shoppern durch die Märkte gehen, die Ware kommissionieren und im Anschluss auf das Zeitfenster abgestimmt, die Lieferung ausliefern. Und das kombiniert in einer bestimmten Tourenplanung. Was Sie ansprechen, ist, dass aktuell einfach sehr viel Geld, Investorengeld am Markt ist, um Unternehmen voranzutreiben, die im sogenannten Quick-Commerce unterwegs sind, ob das jetzt Getir, Joker, Flink, Gorilla oder wer auch immer noch kommen möchte, heißen. Dieses Geschäft basiert darauf, dass man eine extrem schnelle Zustellung garantiert. 15 Minuten ist da die Oberkante. Ich glaube, man lizitiert sich gerade nach unten. Mit 6 Minuten bekommt man dann 2,5 Milliarden Bewertung. Die Frage ist, ob dieses System auch kaufmännisch durchführbar ist. Wir wissen, dass alle Systeme, die eine Zustellung unter einer Stunde gewähren, sehr kostenuneffizient sind. Warum? Wenn Sie eine Zustellung in wenigen Minuten oder in 15 Minuten garantieren, dann wird kommissioniert und die Lieferung wird im Rahmen einer Einzelfahrt ausgeliefert. Das ist die ungünstigste Variante, wie man die letzte Meile bewältigen kann. Bei einer Zustellung über einer Stunde ist es möglich, für die Zustellung dann auch einen kleinen Tourenplan zu machen und 4, 5, 6 Kunden bei einer Tour mitzunehmen. Und das ergibt dann eine bessere Effizienz in der Kostenstruktur. Also das ist der Punkt, wie schafft man die Tourenplanung? Und darum bin ich etwas skeptisch, was Gorillas und Co. anbelangt, ob das tatsächlich ein Geschäftsmodell ist. Es ist auf alle Fälle viel Druck im Markt, weil Investoren hier die Möglichkeit sehen, den Markt aufzumischen. Ob es kaufmännisch nachhaltig ist, das werden wir erst in ein paar Jahren sehen.
Kurze Unterbrechung. Kennst du Claudia? Claudia von Einform? Claudia ist die Cloud-Telefonanlage von Einform und mit dieser kannst du deinen Kommunikationsprozess einfach und leicht digitalisieren und optimieren. Die Voice-over-IP-Anlage macht dich und dein Unternehmen räumlich unabhängig, sowohl bei der Verwaltung als auch bei der Nutzung. Du, deine Mitarbeiter und Kollegen können die Bürofestnetznummer von überall aus nutzen, auch auf deinem Smartphone, Laptop oder wie gewohnt über das Tischtelefon. Homeoffice-Möglichkeiten und ein flexibler Arbeitsplatz stellen somit kein Problem mehr dar. Cloud-Telefonie ist ressourcenschonend und kostengünstig und durch die spezifischen Branchenlösungen von Einform kannst du deine Prozesse optimieren und effizienter arbeiten. Schau einfach einmal auf einphone.com. Du findest den Link klarerweise auch in den Shownotes. Und nun geht's weiter im Interview. Du hast gerade gesagt, da steckt viel Investorengeld dahinter. Steckt da irgendwo auch Investorengeld dahinter, das von anderen Lebensmittelhändlern kommt? Oder sind es im Grunde genommen einfach branchenfremde Investoren, wie es ja vielfach bei disruptiven Geschäftsmodellen ja der Fall ist?
Ich glaube, dass das maßgeblich branchenfremd ist. Jeder, der in der Branche zu Hause ist, weiß, wie schwierig Lebensmittelhandel grundsätzlich schon ist und wie schwierig dann auch noch der Onlinehandel ist. Ich mag das vielleicht noch mal am Punkt bringen. In den letzten Jahrzehnten, in den letzten 50, 60 Jahren, hat sich ja der Lebensmittelhandel von einem Bedienungsladen in einen Selbstbedienungsladen gewandelt. Mit all den technologischen Fortschritten, die wir in den letzten 50 Jahren hatten. Und jetzt beim Onlinehandel passiert es ja genau umgekehrt, dass viele Tätigkeiten, die bis jetzt oder aktuell der Kunde übernommen hat, wieder der Händler übernimmt. Das heißt, das Einkaufen gehen, die Ware in den Korb zu legen, die Ware einzusammeln, den Kassaablauf zu machen, dann die gekaufte Ware einzupacken und in weiterer Folge die gekaufte Ware auch nach Hause zu bringen. All das war bisher Aufgabe oder ja Aufgabe, die unsere Kunden für sich selbst erfüllt haben. Mit der Rücküberantwortung dieser Aufgabe an den Händler wird das System natürlich wieder teurer. Weil diese Aufgaben, die bis jetzt der Konsument getätigt hat, müssen jetzt die Händler wieder tätigen. Und dafür soll es billiger werden. Ich glaube, dass das ein sehr schwieriger Akt sein wird.
Jetzt hat es letztes Jahr im März den ersten Lockdown gegeben. Wir sind momentan im vierten Lockdown. Was war denn für dich oder für euch, was waren da die größten Learnings im Bereich vom E-Commerce jetzt einmal? Also du hast schon vorhin gesagt, ne, die Weinwelt hat um 60% auf einmal zugenommen, ne, die musste da einfach nachjustieren. Aber was waren denn dabei so die größten Learnings dabei, wo ihr gesagt habt, gut, vielleicht, dass wir das jetzt einmal sehen und das, wo wir an die Grenzen stoßen oder wie denn das aussehen wird in Zukunft?
Ich finde, das größte Learning dabei war natürlich, dass die Mengen und die Bestellungen explodiert sind. Das war anzunehmen. Aber ich glaube, das größte Learning ist, dass auch E-Commerce in dieser digitalen Welt, wo es immer nur um 0 und 1 und Internet und Online geht, am Ende des Tages ist das nicht der entscheidende Faktor. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Ware physisch manipuliert werden kann. Nämlich, dass man ein Lager hat, wo man die Ware hat, wo man kommissionieren kann, wo man zustellen kann. Und wenn man an die physischen Grenzen dieses Geschäftsmodells stoßt, dann ist man an der Grenze. Da kann man digital skalieren, wie man will. Wenn das Fulfillment nicht möglich ist, dann bringt die ganze Digitalisierung und die ganze Skalierung eines digitalen Geschäftsmodells nichts. Das heißt, es ist nach wie vor notwendig, extrem stark in die Infrastruktur und in die Mitarbeiter zu investieren, die ganze Arbeit mehr machen müssen. Das heißt, am Ende des Tages ist auch jedes digitale Geschäft einfach nur auf Infrastruktur und auf Manpower zurückzurechnen.
Ist das mitunter auch der größte Flaschenhals jetzt, der sich da in Zukunft ergeben wird daraus? Weil wir hören ja gerade, nicht, also die Post sucht 1500 oder 2000 Leute im Zustellbereich. Wir hören auch immer wieder, es werden eine ganze Menge Lkw-Fahrer denn gesucht. Wahrscheinlich wird es bei den Zustellern auch nicht viel anders sein. Ist das die größte Herausforderung?
Ja, die größte Herausforderung, zumindest in unserer Branche, ist einmal auf alle Fälle die Findung und die gute Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern. Ohne Mitarbeiter kann nichts laufen. Und wo wir vorher schon erwähnt haben, dass der Anteil an Lebensmittel-Onlinehandel bei 2% liegt, möchte ich an dieser Stelle schon festhalten, das heißt 98% sind stationär. Und über dieses stationäre Geschäft, das liegt uns sehr am Herzen. Und dafür brauchen wir vor allem unsere Mitarbeiter. Und da die Abwägung zu finden, wie gewichten wir die Ressourcen für unser stationäres Geschäft, wie viel investieren wir und wie verhalten wir uns im Online-Geschäft, das sind die zentralen Fragen, die ja gerade in diesen Tagen auf der Tagesordnung stehen. Aber zentraler Faktor ist ganz sicherlich der Mitarbeiter, weil das ist die knappeste Ressource, die es aktuell am Markt gibt.
Du hast gerade gesagt, 98% funktioniert noch immer über den stationären Handel. Gehen wir vielleicht einmal in den stationären Handel, aber bleiben trotzdem ein bisschen digital. Spar ist jetzt der Marktführer, hat aber keine Kundenkarte und auch nicht in digitaler Form. Wir können bei Spar Rabattmarker sammeln, aber es gibt keine digitale Kundenkarte. Warum gibt es das nicht bei Spar?
Jetzt hätte ich gesagt, weil wir bei den Menschen sind. Der Mensch ist und bleibt ein haptisches Wesen, zumindest noch die nächsten 1 bis 2 Generationen. Mal schauen, wie es unseren Enkelkindern geht, die voll digital aufwachsen. Aber der Mensch ist ein haptisches Wesen. Und insofern glauben wir sehr stark daran, dass die Digitalisierung, die der Mensch erfährt, nicht in allen Bereichen auch zufriedenstellend ist. Es ist immer ein bisschen ein Gadget, eine neue technische Innovation zu haben, aber es befriedigt uns nicht immer tief in unserer Seele und unseren Bedürfnissen. Das ist der eine Punkt aus der Konsumentensicht heraus und der andere ist eigentlich ja relativ einfach und kaufmännischer. Eine Kundenkarte kostet im Betrieb ungefähr 1 Prozentpunkt vom Umsatz. Wenn man weiß, dass der Lebensmittelhandel mit einer Gewinnmarge von 1 bis 3% zu arbeiten hat, und das mehr ist es nicht im Lebensmitteleinzelhandel, dann hat man schon mal mindestens ungefähr die Hälfte des Gewinns nur für den Betrieb der Kundenkarte ausgegeben. Und was ist eine Kundenkarte ohne Nutzen für den Kunden? Und jeder Nutzen für den Kunden bedeutet ja wieder eine Investition, ein Cash-out. Also wir nehmen das Geld für den Betrieb einer Kundenkarte viel lieber, um unsere Konsumenten mit guten und attraktiven Aktionen zu belohnen.
Jetzt ist es doch so, dass viele sagen, Daten sind das Öl der Zukunft und euer Mitbewerb hat schon seit vielen Jahren eine Kundenkarte, das jetzt auch via App und das alles drum und dran und sammelt diese Daten. Dennoch habt ihr 2020 euren maßgeblichen Mitbewerber überholt, ohne dass ihr die Daten sammelt für das gesamte Marketing und das alles. Ich verwende es sogar selber immer in meinen Vorträgen und sage, denk doch einmal drüber nach. Da gibt es in Österreich 2 große Lebensmittelhändler, der eine sammelt alle Daten und der andere macht es nicht in dieser Form. Was bedeutet das für das Marketing, wo uns doch viele seit 5 oder 10 Jahren beibringen, Daten sind doch alles. Wie siehst du das? Auf der einen Seite habt ihr bei Weinwelt klarerweise viele Daten von euren Kunden, aber im stationären Bereich nicht in dieser Form. Wie siehst du dieses Spannungsfeld zwischen Daten und Marketing, um es zu verwenden, nachdem ihr eben, wie gesagt, den anderen überholt hat, der alle Daten hat?
Ich würde gar nicht so sehr auf die Marktführerschaft anspielen. Das ist etwas, was einfach passiert ist. Aber es zeigt auch, von einer Strategie, die wir in den letzten 15 Jahren verfolgt haben. Wir haben uns immer darüber Gedanken gemacht, was ist das Beste für unseren Konsumenten? Und nicht, was ist das Beste für unsere Organisation? Wie können wir irgendwie noch einen Haken und eine Öse schlagen? Sondern unser Fokus lag immer ganz stark drauf, was will der Konsument? Und ich kann das mit Fug und Recht behaupten, der Konsument möchte Pickerl picken. Es ist leider so einfach zum Ausdruck zu bringen, die Rabattmarkerl zu sammeln, wie wir das begonnen haben. Das war übrigens schon vor 50 Jahren eine Aktion, die es bei der Spar gegeben hat. Aber als wir diese Aktion vor ein paar Jahren wieder begonnen haben, waren die Menschen sehr, 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 sehr dankbar. Zum einen, weil das Haptische von Menschen wieder angesprochen hat, etwas zu picken und nicht immer nur irgendwas digital zu haben. Ich sehe keinen digitalen Sammelpunkt. Den kann ich nicht sehen, den kann ich nicht spüren. Wenn ich allerdings mein Sammelheft vor mir habe, dann sehe ich es und spüre ich es. Das ist viel vertrauenswürdiger. Und es ist auch deswegen vertrauenswürdiger, weil der Konsument weiß, wenn ich meine Pickerl klebe, meine Rabattmarkerl klebe, dann werden keine persönlichen Daten gesammelt. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, im Lebensmitteleinzelhandel, vor allem im stationären Lebensmitteleinzelhandel, personenbezogene Daten zu sammeln. Warum? Wir haben am Tag 1 Million Kunden. 1 Million jeden Tag. All diese Daten zu verarbeiten, würde ja bedeuten, dass ich eine eigene Firma brauche, nur um diese Menge zu bearbeiten und dann daraus abgeleitet kundenspezifische Aktionen vorzubereiten. Wie werden diese kundenspezifischen Aktionen denn dann kalkuliert? Wie es mit unseren Industriepartnern verhandelt? Wie kann das alles funktionieren? Das sind Kosten, die so übersteigend sind, dass ich aktuell nicht sehe, dass das ein kaufmännisches Konzept ist. Es ist technisch möglich, es ist technisch hochinteressant, aber es ist kaufmännisch aktuell nicht relevant. Da spreche ich ausdrücklich für den stationären Lebensmittelhandel.
Aber irgendwann wird es einmal so weit kommen. Also ich war vor 2 Jahren das letzte Mal in den USA, in New York, bin also auch absichtlich zu Amazon Go gegangen, um einmal zu schauen, wie funktioniert das Ganze denn. Und wir müssen doch irgendwann einmal so ausgehen, dass es in 10 Jahren das vielleicht auch in Österreich geben wird, oder? Dass ich einkaufen gehe und einfach rausgehe, wenn man so sagen will, ohne zu bezahlen. Ich habe das alles auf meiner App oben. Spätestens dann muss man ja irgendwann einmal beginnen, Daten zu sammeln. Also das wird doch kommen auch, oder?
Ja, vielleicht bin ich einfach schon zu alt für diese Branche, aber es widerspricht meinen Grundbedürfnissen. Ich habe vorher schon gesagt, der Mensch ist ein haptisches Wesen. Und es ist doch extrem wichtig, dass wir Menschen auch als soziales Wesen anerkennen und nicht so tun, als wäre der Mensch ein Computer. Und wir bauen eine Schnittstelle zwischen zwei Computern. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, der Mensch ist ein soziales Wesen und die höchste Form der Zufriedenheit erfährt der Mensch über die soziale Interaktion. Genau deswegen ist es für uns extrem wichtig, dass wir im stationären Handel, und das haben wir jetzt, wir sind nicht mehr im Online-Handel, dass wir im stationären Handel diese persönliche Komponente so intensiv wie möglich zeigen. Darum haben wir so viele Bedienungsabteilungen wie möglich, wo wir beraten und für den Konsumenten direkt die beste Leistung abliefern können. Wir können fragen, wie dick willst du dein Brot geschnitten haben? Wir können ihn beraten, was ist das beste Fleisch fürs Gulasch? Oder was machen wir aus diesem schönen Gusto-Stück? Dass diese Beratungskompetenz und dieses ganz kurze Gespräch, das ist das, wieso sich Menschen wohlfühlen. Das wirkt tausendmal besser wie eine entsprechende Kundenkarte. Aber ich möchte an dieser Stelle nicht ausschließen, dass es die Digitalisierung in noch stärkerer Form auch im stationären Bereich gibt. Wenn wir uns anschauen, wir haben derzeit gerade einen Test laufen, auch das ist eine Digitalisierung, die vom Kunden nicht bemerkt wird, muss ja auch nicht, da wird alles datenschutzmäßig in Ordnung abgearbeitet. Wir haben zum Beispiel in einem Markt unsere Einkaufswagen mit 5G ausgestattet und können jeden einzelnen Einkaufswagen auf seiner Tour im Rahmen eines eigenen Private Mobilfunknetzes auch ganz gesichert, ausfallsicher und ohne Überlastung jeden einzelnen Einkaufswagen und jede Kasse damit überwachen. Das heißt, wir können die Customer Journey im Markt genau nachvollziehen und können auch daraus schon errechnen, wann welche Menge an Kunden zur Kasse kommt. Und damit können wir Kassenwartezeiten optimieren. Und nochmal, ich möchte keinen elektronischen Checkout, sondern ich möchte einen persönlichen Checkout. Auch da zum Schluss nochmal ein Dankeschön zu sagen und als Mensch wahrgenommen zu werden und vielleicht noch über das ein oder andere Produkt zu sprechen. Das ist mir besonders wichtig. Wie viele Kunden und wie viele Freunde und Familienmitglieder kennen Sie, die in einen bestimmten Markt gehen, weil sie dort die Kassiererin kennen? Diese persönliche Ebene, die möchten wir unbedingt beibehalten. Und alles, was digital sinnvoll ist, werden wir natürlich auch umsetzen. Ein kleines Beispiel noch, bevor ich auf Amazon Go noch mehr eingehe. Ein Beispiel zur Digitalisierung, die vielleicht nur technisch ist, aber keinen Nutzen bringt. Aktuell, oder kann gar nicht sagen aktuell, ich denke, es war vor 15 oder vor gut 15 Jahren, wurden elektronische Regaletiketten erfunden und im Markt eingeführt. Bis dato hat sich dieses Modell der elektronischen Regaletiketten noch nicht durchgesetzt. Das kann meiner Meinung nach ja nur kommerzielle Hintergründe haben oder weil die Produkte noch nicht reif für eine breite Ausrollung sind. Und noch ein Wort zu Amazon Go. Ich verstehe, das ist sehr technoid, dass es von einem Technologiekonzern kommt, um im großen Lebensmitteleinzelhandel mitzuspielen. Das ist natürlich ein Riesenmarkt und ich verstehe, dass ja jeder gerne auf diesem Markt mitspielen möchte. Aber am Ende des Tages kommen wir zurück auf das, was ich eingangs schon gesagt habe. Lebensmittelhandel ist Umgehen mit Ware. Ich muss Ware von einem Lager in einen Markt bekommen und dann vom Markt zum Konsumenten in die Einkaufstasche. Und dieser Ablauf, dieser Prozess, der ist nicht banal. Es scheint eine ganz einfache Branche zu sein, in der man auch, wie ich vorher schon gesagt habe, keine große Gewinnmarge hat. Aber das Geschäft ist extrem komplex. Und wenn Amazon Go oder Amazon vor ein paar Jahren, ich glaube es war vor 3 Jahren auch angekündigt hat, in Kürze 3000 Amazon Go Standorte ausgerollt zu haben, so müssen wir doch heute feststellen, dass er knapp über 2000 gekommen ist. Und warum? Weil es eben nicht so einfach ist. Es genügt eben nicht nur irgendeine Technologie zu haben, die irgendwas Magisches macht und die geht beim Dürdel rein und hinten wieder raus und muss dann nicht bezahlen, weil alles elektronisch abgebucht wird. Lebensmittelhandel ist mehr wie High-End-Technology.
Ich bin bei vielen vollkommen bei dir. Ich schätze das auch sehr. Nicht? Also bei der Fleischtheke bedient zu werden und das alles und beim Käse genauso, das schätze ich selber auch sehr. Natürlich ist es so, es ist schon bequem, einfach an der Kasse vorbeizugehen und sich vielleicht nicht anzustellen. Nicht? Also das sehe ich schon. Nicht? Und was ich auch gesehen habe, wie ich dann Amazon Go war, dass einfach viele auch drinnen waren, genauso wie ich, die das einfach einmal sehen wollten, wie denn das funktioniert. Aber es waren weniger drinnen, scheinbar jetzt einmal für mich, die das tagtäglich machen. Und die haben genauso dort ein Personal gebraucht, nämlich für jene, um das zu erklären, wie denn das überhaupt funktioniert. Nicht? Also anstatt ich dort normalerweise die Kassiererin habe, habe ich dort jemanden gebraucht beim Check-in jetzt einmal, um den Leuten zu erklären, wie denn das Ganze überhaupt funktioniert. Aber ich glaube, wir werden es vielleicht dort und da in Österreich irgendwann einmal sehen, weil man den Leuten vielleicht die Wahlfreiheit gibt, oder?
Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir Spitzentechnologie den Raum geben. Weil erst durch Spitzentechnologie oder erst wenn wir ja sehr futuristische Dinge sehen oder erkennen, werden wir aus unserer bequemen, traditionellen Position heraus bewegt. Also keine Frage, wenn wir uns anschauen, wie haben wir vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren unsere Geschäfte betrieben oder unseren Onlinehandel betrieben, so ist es heute etwas deutlich anderes. Ich selbst bin seit über 20 Jahren bei der Spar und kann ein Lied davon singen. Für mich heutzutage unvorstellbar, wie ich vor 20 Jahren gearbeitet habe und unvorstellbar, wie unser Geschäft noch vor 10 Jahren funktioniert hat. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir in 10 Jahren oder in 20 Jahren unser Geschäft betreiben. Ich weiß nur, es wird gravierend anders sein wie jetzt. Und diese ständige Bereitschaft zur Veränderung, das ist etwas, was erfolgreiche Unternehmen ja prägt oder ausmacht. Und für diese Veränderung muss man viel testen, muss man viel probieren und ja in vorsichtigen Schritten sich nach vorne bewegen. Aber man darf nie stehen bleiben, sondern muss immer in Bewegung bleiben.
Spar ist im Wesentlichen jetzt einmal Händler, Lebensmittelhändler, denn auch gut, es gibt mit Herbes jetzt noch eine Sportlinie draußen, aber andere Lebensmittelhändler verkaufen auch andere Sachen wie Reisen beispielsweise, Mobilfunktarife oder sonst etwas. Werden wir da etwas in Zukunft auch sehen, dass via E-Commerce von Spar noch verkauft wird? Gibt es da irgendwelche Überlegungen? Mir ist schon klar, du wirst jetzt nicht das große Ding verraten, das jetzt gleich einmal kommt, nicht ausgerollt wird nächstes Jahr, aber gibt es da Überlegungen oder ist es eher so beschlossen, okay, wir bleiben bei den Lebensmitteln?
Wir sind bei dem, was wir tun, sehr, 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 sehr fokussiert und wollen uns nicht verzetteln. Darum kann ich an dieser Stelle ausschließen, dass wir Reisebüro werden. Das würde ja sehr viel Management, Attention und Ressourcen verschlingen. Und ich denke, wir haben im Lebensmittelhandel noch viel zu tun. Dass unser Fokus bleibt der Lebensmittelhandel als Sparkonzern und als Interspar im Speziellen. Alles, was ich rund um den Haushalt noch brauche, also von der Pfanne, Unterwäsche, Bettwäsche bis hin zu den Kerzen. All das, was ich brauche, um meinen Haushalt am Laufen zu halten, das beschäftigt uns bei der Interspar. Das wird unser Kern bleiben und darum rundherum werden wir nicht weit ausgrasen. Es ist so schon schwierig genug und herausfordernd genug, in der Kerndisziplin eine Top-Leistung zu bringen und diesem Thema widmen wir uns. Unabhängig, ob das jetzt stationär oder online ist.
Lieber Johannes, herzlichen Dank. Das waren ganz tolle Antworten und ich habe viel Neues erfahren, was sich da im Hintergrund vom Spar und Interspar und im Bereich von E-Commerce dann alles abspielt. Herzlichen Dank dafür. Wie immer, so am Ende des Interviews gibt es noch 2, 3 persönliche Fragen, wie du so umgehst mit der digitalen Welt. Was sind denn deine Lieblings-Apps auf deinem Handy oder vielleicht auch die meistgenutzten Apps? Die sind nicht immer die gleichen.
Ja, zum einen natürlich die Interspar-App und ich habe für mich Spotify schon länger entdeckt. Es ist sehr praktisch, weil meine eigenen Musikvorlieben hier sehr angenehm zusammengestellt werden.
Bist du da nur bei Musik unterwegs oder hörst du auch Podcasts auf Spotify?
Nein, nur Musik. Jetzt bist du aber in Zukunft wäre einen ganz interessanten Podcast hören.
Das freut mich. jetzt bist du für den Bereich E-Commerce zuständig in der Spargruppe. Wann warst du jetzt das letzte Mal 3 Tage wirklich offline?
Ah, das weiß ich. Ich mache das jedes Jahr, dass ich mich in eine Entschlackungsphase begebe, körperlich und offline. Und das war heuer im Sommer, habe ich in einem Kurhotel mich absentiert von allem. Digital Detox.
Stell dir vor, in Salzburg landen am Flughafen 2 Flieger. Ich weiß, die Sparzentrale ist ja nicht weit entfernt, glaube ich, vom Flughafen auch in Salzburg. Und es landen 2 große Persönlichkeiten dort am Nachmittag und beide wollen dich am Abend einladen zum Abendessen. Der eine ist Cristiano Ronaldo und der andere ist Jeff Bezos. Wen würdest du zusagen?
Jeff Bezos.
Ganz klar. Weil ganz er aus dem Handel kommt oder weil du gar kein Fußballfan bist?
Ich schaue gerne ein interessantes Fußballspiel, aber mir geht es eher ums Spiel und dort weniger um die einzelnen Persönlichkeiten. Und ein Gespräch mit Jeff Bezos hat aus meiner Sicht wesentlich mehr zu geben wie mit Cristiano Ronaldo.
Würden dir spontan 1, 2 Fragen einfallen, die du ihm stellen würdest?
Ja, da gibt es viele Dinge. Vielleicht fange ich mit den Fragen an, die sie mir auch gestellt haben. Wie schaut die Zukunft im E-Commerce aus?
Lieber Johannes, herzlichen Dank, waren spannende, tolle Antworten dabei. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Ja, ich danke für das angenehme Gespräch und hoffe, dass unsere Zuhörer viel Spaß damit haben.
Da bin ich mir sicher. Liebe Zuhörer, das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.